ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Christiane Hillebrand und einer Hörbuchbesprechung von Martin Maria Schwarz. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung nach den Sommerferien. Ja, und es ist Anfang September. Da stellen wir natürlich auch Titel der aktuellen HR2 Hörbuchbestenliste vor. Dorothee Meyer-Karweg, was ist denn heute dabei?
Ja, dabei ist beispielsweise eine Lesung der österreichischen Cartoonistin und Autorin Stefanie Sargnagel, Iowa, so der Titel des Hörbuchs. Und dann gibt es eine Parabel für Kinder und für Erwachsene, und zwar von Elisabeth Zöller mit dem Titel Das Monophon. Dann stellen wir einen wunderbaren Welt- und Zeitenumspannenden Roman vor von Elif Shafak mit dem Titel Am Himmel die Flüsse. All diese drei Hörbücher sind dann auch auf die H2 Hörbuchbestenliste von September gekommen. Und dann gibt's noch einen Beitrag von Martin Maria Schwarz über ein Essay von Svenja Flasspöhler zum Thema Streit.
Und wir haben am Ende natürlich wie immer ein Hörrätsel für Sie. Und schon mal hier der Hinweis, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Ja, dann beginnen wir mit Stefanie Sargnagels Autorenlesung Iowa. Iowa, das ist ja einer der eher nördlichen Bundesstaaten in den USA, also sehr ländlich geprägt. Dorothee Meyer-Karweg, was hat es denn mit dem Titel auf sich?
Stefanie Sargnagel ist ja bekannt geworden mit Cartoons für Zeitungen wie den Österreichischen Standard oder auch die Süddeutsche Zeitung und mit ihren Callcenter-Monologen. Also sie hat einige Zeit in Callcentern gearbeitet, bevor sie dann freie Autorin wurde. Und sie ist dann eingeladen worden von einem US-amerikanischen College, dem College der Kleinstadt Grinnell in Iowa. Das ist eine kleine Stadt mit ca. 8000 Einwohnern und sie sollte dort Creative Writing unterrichten und von dieser Zeit in den USA berichtet sie.
Das heißt, das ist gar kein Roman, sondern so eine Art Reisebericht.
Ja, genau. Also ein sehr persönlich gefärbter Reisebericht. Es gibt dann noch eine kurze Rahmenhandlung, nämlich den Besuch in einem Kleingarten von einer Freundin und Musikerin Christiane Rösinger in Berlin. In dem Kleingarten erinnert sich Stefanie Sargnagel dann an die Zeit in den USA. Und diese Christiane Rösinger, die ist übrigens bekannt geworden durch die Lassie Singers.
Diese Lassie Singers, das war so eine Indie-Pop-Band aus den 1990er Jahren.
Ja, genau. Liebe wird oft überbewertet. Das ist so ein bekannter Song der Gruppe. Ich habe mir nochmal angehört. Klingt sehr lustig. Und Christiane Rösinger ist inzwischen so um die 60 und die ist mit in die USA gereist und liest in diesem Hörbuch auch die Fußnoten.
Stichwort Fußnoten, das klingt eher nach einer wissenschaftlichen Arbeit und das kann ich mir bei einem Text von Stefanie Sargnagel so gar nicht vorstellen.
Nein, der gesamte Text ist wirklich sehr unterhaltsam und Stefanie Sargnagel blickt in ihm so liebevoll ironisch auf sich selbst und auf das Leben in den USA fern der großen Städte. Aber Christiane Rösinger hat diesen Text wiederum kommentiert. Und ich habe so das Gefühl, sie sollte das Manuskript wahrscheinlich eigentlich nur gegenlesen. Und dann fand Stefanie Sargnagel die Anmerkung so lustig, dass sie leicht umformuliert einfach als Fußnoten drin geblieben sind.
Schöne Idee, finde ich. Welche Erfahrungen haben die beiden denn gemacht in den USA?
Ja, es sind ja zwei Großstädterinnen, beide aus den jeweiligen Hauptstädten ihres Landes, also Wien und Berlin. Und die treffen hier auf das ländliche, das vergilbte Amerika, wie es einmal heißt in dem Text. Und mit den beiden lernen wir jetzt Land und Leute kennen. Und was hilft, auch den beiden, die da hingekommen sind nach Grinnell, ist die Professorin, die sie eingeladen hat. Und die nimmt die beiden auch mal mit zu Bekannten. Da stellt sich als erstes natürlich die Frage, wie begrüßt man sich hier? Umarmen ist jedenfalls weder die Sache von Stefanie Sargnagel noch von Christiane Rösinger.
Das Rückenrubbeln ist das Schlimmste und das dauert ewig, erläutert Christiane. Die Zeit, die dafür draufgeht. Ich war so froh bei Corona, da konnte man immer so sagen, ach herrje, man darf ja nicht, leider, leider, und dann ein verlogen enttäuschtes Gesicht machen.
Es ist auch ein kulturelles Missverständnis. Umarmungsfans interpretieren den Unwillen, bei der Bussi- und Umarmungsgesellschaft mitzutun, als ein Defizit, eine Verklemmtheit, als gestörtes Berührungsmuster. Aber ich umarme nun einmal nicht gerne Leute, zu denen ich keine tiefere Beziehung habe. Ich finde die ständige Umarmerei lächerlich und aufgesetzt. Außerdem ist sie ein Zeitfresser. So ein Theaterteam besteht manchmal aus 30 Leuten. Und wenn die sich alle gegenseitig ausführlich umarmen, fallen an die 90, bin keine Mathematikerin, Umarmungen an.
Ich schiebe meinen Umarmungsunwillen auf meine Sozialisation. In unserer Familie schüttelt man sich zur Begrüßung die Hände. Das ist für mich die natürlichste Art der Begrüßung. Der Fistbump, also das Einschlagen mit der Faust während der Pandemie, war aber die beste Zeit. In Wien hat sich Ende der 90er das französische Küsschengeben etabliert. Ich erinnere mich genau, wie ich lernte, das Zusammenzucken zu überspielen. Aus Ritualen der Zuneigung will man aber auch nicht ausgeschlossen sein und so überwindet man sich, lässt schaudernd Berührungen der Lippen und des Oberkörpers über sich ergehen. Am allerschlimmsten war die Phase, in der es meine Clique kurzzeitig progressiv fand, sich auf den Mund zu küssen. Heute frage ich mich, wie ich das überlebt habe.
Ja, und da haben wir beide gehört und ich habe den Ausschnitt ausgewählt, weil es mir genauso geht. Und hier im College-Umfeld in Grinnell wird auch umarmt, aber zum Glück für die beiden Gäste kurz und schmerzlos.
Aber wahrscheinlich sind die Menschen ja im Umfeld des Colleges etwas anders geprägt als außerhalb. Lernt Stefanie Sargnagel auch die in Anführungsstrichen normale Bevölkerung Iowas kennen?
Ja, auf jeden Fall. Virtuell und real. Also virtuell ist es so, eines Abends Stefanie Sargnagel sitzt gemütlich auf dem Sofa, beginnt sie zu tindern. Und die Männer, die sich dabei präsentieren aus Iowa, sind größtenteils in Camouflage gekleidet und präsentieren sich so mit Gewehr und erlegten Tieren gleich drumrum. Und sie lernt dann solche Typen auch real in den Kneipen kennen, die nicht von Studenten frequentiert werden. Ja, und kommt mit ihnen dann auch ins Gespräch. Auch dazu hören wir einen Ausschnitt.
Ich erzähle, dass ich nach Kalifornien fahren werde. Loki wünscht mir viel Glück und sagt, er hätte noch nie den mittleren Westen verlassen. Drinnen in der Bar machen die Professorin und ich uns an der Jukebox zu schaffen. Der Mann mit den Krücken hat angefangen, über die Tacos zu schimpfen. Überall seien die, auf den Baustellen und so weiter, und würden Amerikanern die Jobs wegnehmen. Shut the fuck up, Henry, and drink your beer, sagt der Kellner und droht ihm mit Rauswurf. Henry kommt zu uns rüber, denn er möchte auch ein Lied aussuchen. Einen Country-Song von Hank Williams, am liebsten Cold Cold Heart. Ich frage, was mit seinem Fuß passiert ist. Ach, meint er, sie hätten ihm ein paar Zehen amputiert. Diabetes, ganz frisch. Er lacht. Fast hätte er den Fuß verloren, aber dann haben sie ihn doch dran gelassen. Jetzt habe er 35.000 Schulden wegen der Operation. Wie krass, sage ich, dass er die Operation bezahlen muss, dafür, dass sie ihm was wegschneiden. Immer wieder verfällt man dem Impuls, Amerikanern vom perfekten Gesundheitssystem in den europäischen Ländern vorzuschwärmen und meint, man könne damit auch nur einen zum Klassenkampf motivieren. Ja, ja, sagt Henry, aber das Problem bei uns sei, wir hätten keine Freiheit. Es sei schon okay, für eine Operation zu zahlen, wenn man dafür seine Freiheit habe. Im Sozialismus, wie wir ihn hätten, in einer Diktatur, würde er nicht leben wollen.
Das entspricht ja jetzt auch alles so ein bisschen dem Klischee, das wir von der US-amerikanischen Landbevölkerung haben. Sind das dann auch alles Trump-Wähler?
Ja, anzunehmen, dass da viele dabei sind. Das erfahren wir hier aber nicht so direkt. Also das Politische wird so ein bisschen ausgespart. Aber der Bundesstaat tendiert in den vergangenen Jahren tatsächlich eher zu den Republikanern.
Was erfahren wir denn noch aus Iowa?
Ja, wir hören von einem Land, das geprägt ist von riesigen Supermärkten, endlos vielen Drive-ins, eher traditionellen Geschlechterrollen, zumindest außerhalb des Colleges. Stefanie Sargnagel erzählt dann beispielsweise von der Iowa State Fair in der Hauptstadt von Iowa, Des Moines, der größten Landwirtschaftsmesse der USA, so mit Heuballen und Kuhfladen, Weitwurf und anderen uns eher fremden Wettbewerben. Sie erzählt dann noch von dem sogenannten Skywalk, einer Sehenswürdigkeit Des Moines. Das sind so kilometerlange gläserne Gänge, mit denen 55 Gebäude oberhalb der Straßen miteinander verbunden sind und so weiter. Sie versucht jetzt aber nicht alle wichtigen Sehenswürdigkeiten abzuhaken, sondern es ist eher so ihre sehr spezielle Auswahl. Und was auffällt, ja, man merkt zwar, wie fremd ihr vieles ist, also Dinge und Menschen, aber sie zieht nie über die Dinge her, sondern nimmt sie in ihrer Fremdheit an. Es ist dann eher freundlich, wenn auch mitunter etwas verwunderter Blick.
Und Stefanie Sargnagel liest ja auch selbst, wie wir hier gehört haben. Mhm. Wie gefällt Ihnen denn dieser Wiener Klang?
Also bei Dialekten ist es ja so, man mag sie oder man mag sie nicht. Aber ich mag diese melodiöse Sprechweise, die ja so von vornherein immer so ein bisschen was ironisch Distanziertes hat. Und das unterstützt natürlich ja auch den Blick auf das ferne, fremde Land.
Also das heißt, alles in allem ist das eine kurzweilige Unterhaltung.
Ja, Stefanie Sacknagel kennt man ja vor allem so mit kurzen, kabarettistischen, politisch zugespitzten Texten. Und dieser lange Text ist sozusagen eine Ansammlung von Episoden, oft auch auf eine Pointe hin geschrieben. Das ist bei über 9 Stunden schon eine gewisse Herausforderung beim Zuhören. Wenn man aber immer wieder Pausen einlegt, dann ist das ein wirklich sehr unterhaltsames Hörbuch, in dem man auch viel über die Autorin selbst erfährt. Das ist dabei keine Selbstentblößung, aber mit ihren vielen eigenen kleinen Unzulänglichkeiten, von denen sie sehr freimütig erzählt, wird sie einem richtig sympathisch. Und Christiane Rösinger als Sidekick funktioniert ebenfalls ganz wunderbar.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Iowa, ein Ausflug nach Amerika, so heißt das Hörbuch von Stefanie Sacknagel, gelesen von der Autorin und Christiane Rösinger. Das Hörbuch gibt es als Download. Es sind gut 9 Stunden zum Preis von knapp 24 Euro und erschienen im Verlag Argon. Das Hörbuch kam auf den 4. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste September und steht als Buch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2024.
Ja, und wer sich die gesamte Septemberliste ansehen möchte, die gibt's im Internet mit Hörbeispielen, beispielsweise unter hr2.de.
Und wir kommen nun zu einem Hörbuch von Elif Shafak. Sie gehört zu den bedeutendsten Autorinnen der Gegenwart. Shafak ist eine britisch-türkische Schriftstellerin und Erzählerin und hat bisher 20 Bücher veröffentlicht, darunter 13 Romane. Viele ihrer Bücher wurden ausgezeichnet. Ihr Roman »Das Flüstern der Feigenbäume« stand unter anderem im Jahr 2021 auf der Shortlist der British Book Awards. Elif Shafak hat in 2 Fächern promoviert, in Politikwissenschaften und in Human Letters. Und sie lehrte an verschiedenen Universitäten in der Türkei, den USA und in Großbritannien. Sie ist Jurorin zahlreicher Literaturpreise. Der neue Roman von Elif Shafak heißt »Am Himmel die Flüsse«. Ein verwirrender Titel irgendwie, der die Physik auf den Kopf stellt. Dorothee Meyer-Karweg, was steckt denn dahinter?
Ja, das klingt wirklich merkwürdig, aber spielt auf den Kreislauf des Wassers an, der hier eine große Rolle spielt. Also Wassermoleküle aus den Flüssen verdunsten ja, steigen in den Himmel und kommen als Regentropfen oder Schneeflocken wieder auf die Erde zurück. Und die Autorin spielt hier außerdem mit der Idee, dass diese Tropfen eine Art Gedächtnis haben, damit die Geschichte der Menschheit transportieren können oder in diesem Fall die Geschichte einzelner Personen. Das reicht vom antiken Ninive über das viktorianische Zeitalter bis in unsere Gegenwart.
Eine schöne Idee. Was sind das denn jetzt für Personen, die über einen Wassertropfen miteinander verbunden sind?
Ja, da ist einmal die zu Beginn 9-jährige Yezidin Narin, die lebt im Südosten der Türkei und diese Episoden spielen in der Zeit so ab 2014. Dann, das spielt wiederum Mitte des 19. Jahrhunderts in London, geht es um einen jungen Arthur, der in völlige Armut geboren wird. Und dann geht's weiter, spielt ebenfalls in London, aber 2018, da geht's um die Hydrologin Dr. Saliha Clark, die hat orientalische Wurzeln. Aber der Roman beginnt in den Jahren 650 bis 640 ungefähr vor unserer Zeitrechnung, als in der sagenhaften Metropole Ninive Assurbanipal herrschte. Und der gründete eine Bibliothek mit der größten bekannten Sammlung literarischer Werke des Alten Orients, war aber auch ein ganz schön grausamer Herrscher. Und ganz zu Anfang wird beschrieben, wie eben ein Regentropfen auf diesem Herrscher landet. Und da hören wir mal rein, es liest Pega Feridoni.
Eine plötzlich aufkommende Böe trägt das winzige Ding direkt zu dem Mann, der ganz in der Nähe auf einer Terrasse steht. Einen Herzschlag später spürt der König, dass ihm etwas Nasses auf den Kopf fällt und sich an sein Haar schmiegt. Verärgert versucht er es mit einer Hand wegzuwischen, doch sein kunstvoll verzierter Kopfschmuck ist ihm im Weg. Er runzelt ein wenig die Stirn und blickt noch einmal zum Himmel hinauf. Kurz bevor es zu schütten beginnt, macht er Kehrt und zieht sich in den sicheren Palast zurück. Auf seinem Weg durch die langen Gänge lauscht Assurbanipal dem Echo seiner Schritte. Die Diener fallen vor ihm auf die Knie. Keiner wagt es, ihm in die Augen zu blicken. Rechts und links stecken Fackeln mit flackernden Flammen in schmiedeeisernen Halterungen. Ihr gespenstisches Licht streicht über die bunten Wandreliefs aus Gips. Manche zeigen den König, wie er gefiederte Pfeile vom Bogen schnellen lässt, wilde Tiere jagt oder Feinde niedermetzelt. Andere zeigen ihn im zweirädrigen Streitwagen auf Pferde einpeitschend, deren Geschirr mit Dreifachquasten geschmückt ist. Wieder andere stellen ihn dar, wie er Trankopfer auf Löwen gießt, um den Göttern für ihre Hilfe und ihren Schutz zu danken. Alle Reliefs zeigen die Pracht des Assyrischen Reichs, männliche Überlegenheit und die Größe des Herrschers.
Eines Herrschers, dessen Reich irgendwann dann doch untergeht, trotz oder wegen der Grausamkeit von Assurbanipal. Jedenfalls muss der Regentropf dann miterleben, wie Assurbanipal seinen alten Lehrer bei lebendigem Leib verbrennen lässt, weil der unter Folter gestanden hat, Abtrünnige unterstützt zu haben.
Also dieser Regentropfen wird zum Zeugen dieser Geschichte, als ob er so Mitspieler ist, als wäre ein lebendiges Wesen.
Ja, und eben nicht nur in dieser Geschichte, denn er vergeht ja nicht und wird dann viele Jahrhunderte später, beispielsweise als Schneeflocke, auf dem gerade geborenen jungen Arthur landen, dessen Mutter im 19. Jahrhundert in London als Abfallsammlerin so im matschigen Ufer der Themse nach Brauchbarem sucht. Und dieser Arthur, der später genannt wird Arthur, König der Abwasserkanäle und Elendsquartiere, der ist ein hochintelligenter Junge. Ein Junge, der eines Tages in der Schule vom Rektor mit dem Rohrstock verprügelt wird, weil er den Lehrer korrigiert hat, der sich verrechnet hatte. Arthur muss die Schläge mitzählen und um sich vom Schmerz abzulenken, konzentriert er sich auf ein Buch, das auf dem Schreibtisch des Rektors liegt.
Obwohl sein Körper so gequält wird, konzentriert sich der Junge auf das Buch und auf sonst nichts. 6, 7... Der Verfasser des Buchs heißt A.H. Layard. Arthur kann den Titel entziffern. Ninive und seine Überreste. Weiterzählen. 8, 9. Direkt unter dem Titel steht eine ziemlich lange Beschreibung des Werks. Beim nächsten Schlag liest der Junge gerade die erste Zeile. Eine Untersuchung über die alten Assyrier. Ich höre nichts.
10, 11.
Arthur zieht die Schultern ein. Er atmet schwer.
12, 13.
Der Junge zwingt sich dazu, nur auf das Buch vor ihm zu achten und lenkt den Blick zur nächsten Zeile. Nebst einem Berichte über einen Besuch bei den chaldäischen Christen in Kurdistan. Absonderliche Wörter, aber je absonderlicher, umso besser, denn er muss sich hier herausholen, muss seinen Körper in diesem Zimmer lassen, mit seinem Geist aber fliehen. Deshalb klammert er sich an das seltsame Buch, so wie sich einer, der zu ertrinken droht, an einem Stück Treibholz festhält. Weiter zählen, Smith.
14, 15, 16.
Er muss jeden Muskel in seinem Körper anspannen, um nicht zusammenzubrechen. Trotzdem gelingt es ihm, auch die letzte Zeile des Untertitels zu lesen. Und den Jesidi oder Teufelsanbetern. Und wieder saust der Rohrstock nieder.
Ja, dieses Buch wird dann auch noch eine wichtige Rolle spielen und nach dieser ungerechtfertigten Prügelstrafe wird Arthur die Schule nie mehr betreten.
Kann man gut verstehen. Also er hat keinen guten Start ins Leben. Wie geht es mit Arthur denn weiter?
Ja, der macht trotzdem seinen Weg. Er lernt das Buchdruckereigewerbe und macht dann sogar Bekanntschaft mit Charles Dickens. Und später reist er als Archäologe nach Ninive, um nach den Tafeln des Gilgamesch-Epos zu suchen. Nach Tafeln, die in der berühmten Bibliothek des Assurbanipal aufbewahrt worden sind. Und an der Ausgrabungsstätte lernt Arthur dann die Jesidin Layla kennen und lieben. Eine Vorfahrin wiederum des jesidischen Mädchens Narin, das 2014 mit dem Vater und der Großmutter in die Fänge des IS gerät. Und dieses Mädchen Narin bekommt wiederum irgendwann Kontakt mit der Hydrologin Saliha aus London, der ebenfalls das Buch über Ninive und die Jesiden in die Hände fällt. Alles hat also mit allem zu tun.
Also kann man schon sagen, ein sehr geschichtensatter Roman. Ich frage mich jetzt gerade, wie wird er denn erzählt? Wie kommt man von einer Zeitebene und von einer Person zur nächsten?
Ja, nicht chronologisch, sondern das wird kapitelweise erzählt und die Autorin schafft es dann auch, ein Kapitel, eine Zeitebene immer mit einem Cliffhanger enden zu lassen, sodass man wirklich unbedingt dabei bleiben will.
Ja, und dabei zu bleiben, ist mein Eindruck, hilft auch die Interpretin Pega Feridouni, die wir hier ja gehört haben. Sie wurde 1983 in Teheran geboren und ihre Eltern flohen vor dem Khomeini-Regime mit ihr nach Deutschland. Sie wurde bekannt durch den Film Türkisch für Anfänger und als Moderatorin des ZDF-Kulturpalastes.
Ja, und als Interpretin von Hörbüchern kannte ich sie bislang nicht, aber ich finde, sie hat eine richtig gute so Geschichtenerzählerstimme, also sie weite Bögen spannen kann. Die Stimme ist sanft, aber doch bestimmt. Sie hebt auch die wichtigen Akzente immer hervor. Dadurch gerät man in so einen Strom, dem man immer weiter folgen möchte.
Also Dorothee Meyer-Karfig, alles in allem eine Empfehlung?
Ja, unbedingt. Ein Roman, der mich sehr gefesselt hat. Mitunter kippt er so ein bisschen ins Mystische. Also die Frauen haben vielfach so seherische Fähigkeiten. Aber der Roman ist auch historisch und politisch hochinteressant und er kommt einem wirklich sehr nah, besonders bei der drastischen Beschreibung der Verbrechen an den Jesiden durch den IS im Jahr 2014. Und wie es ein Juror der H2-Hörbuchbestenliste beschrieben hat, es ist eine echte Weltliteratur, also Literatur, die einen großen Teil der Welt und der Zeiten umspannt und der hier eben auch sehr gut interpretiert wird, ungekürzt übrigens. Und er kam für mich zurecht auf den ersten Platz der H2-Hörbuchbestenliste vom September.
Am Himmel die Flüsse, so heißt dieses Hörbuch von Elif Shafak, gelesen von Pega Feridouni. Es sind 2 MP3-CDs, 14 Stunden, 47 Minuten Hörzeit zum Preis von 30 Euro. Und auch dieses Hörbuch ist im Argon Verlag erschienen. Sie hören H2 Kultur und es geht um Streit. Dieses Thema liegt gerade wie eine schwere graue Wolke über Land und Gesellschaft. Überall und über vieles wird gestritten. Über den Umgang mit den Rechten, über den richtigen Umgang mit den nötigen Klimaschutzmaßnahmen. Und in der Ampel herrscht sowieso Dauerstreit. Und dann fällt auch immer wieder das Wort von der Streitkultur. Aber was ist das eigentlich, Streiten? Wie unterscheidet sich ein Streit von der Diskussion? Welche Gefahren, welcher Nutzen liegt im Streiten verborgen? Für die Essay-Reihe Leben, die als Hörbuch beim Verlag Ruf Music erscheint, hat sich die Philosophin und Journalistin Svenja Flasspöhler mit dem Thema ausführlich befasst und auch das Hörbuch eingesprochen, das Martin Maria Schwarz uns vorstellt.
Svenja Flasspöhler, und das macht ihr Hörbuch umgehend fesselnd, geht sofort in die Offensive und widerspricht all denjenigen, die den Streit an sich als Kulturgut hochhalten, in ihm per se etwas Konstruktives sehen wollen, etwas, was sogar angestrebt werden sollte. Das ist ja schon beim Blick auf die Begriffsgeschichte viel zu einfach und irreführend.
Über das Streiten nachzudenken heißt, sich von Illusionen zu befreien. Ein Streit ist nie harmlos. Der Abgrund der Vernichtung ist immer da. Bereits die Begriffsgeschichte weist eindrücklich auf die Gewalt dieses Tuns hin, und zwar, wohlgemerkt, eine physische Gewalt. So wurde Strid, heißt es im Grimmschen Wörterbuch, schon im Althochdeutschen als Bezeichnung des Waffenkampfes neben anderen Wörtern verwendet. Im Mittelhochdeutschen hat sich Strid gar in massenhaft anschwellendem Gebrauch als allgemeine Bezeichnung des physischen Kampfes durchgesetzt.
Diese Feststellung, dass nämlich im Streit immer auch das Potenzial des Zerstörerischen angelegt ist, prägt die klarsichtige Haltung dieses Essays. Womit sie sich bewusst absetzt von Positionen, die sowohl Immanuel Kant vertrat, als auch heute Jürgen Habermas, nach denen es beim Streit darum gehen muss, dem besseren Argument zur Durchsetzung zu verhelfen, und zwar ohne Affekte und Aggression. Das sei schlicht unmöglich.
Wer in einen Streit verwickelt ist, erhebt die Stimme, um ihr Geltung zu verschaffen. Die Gemütslage ist erhitzt, die Gesichtsmuskeln sind angespannt. Die Hände liegen nicht ruhig auf dem Tisch, sondern sind Teil des Gefechts, verleihen den emotional vorgebrachten Worten zusätzlich Kraft. Kurzum, ein Streit ist nie frei von Herrschaft. Hier geht es um Macht, weil Menschen, die wirklich und wahrhaft streiten, einander gerade nicht verstehen. Hier prallen grundverschiedene Seinsweisen, gar Weltbilder aufeinander.
Freilich, so skizziert Flasspöhler im Folgenden den Prozess der Zivilisation, ist die Pazifizierung des Streits in den letzten 200 Jahren eine der großen Errungenschaften moderner Gesellschaften. Im sportlichen Wettkampf habe das sein griffigstes Bild gefunden, weil hier nicht mehr der Feind, sondern jetzt der Gegner gegenüberstehe, der sich im Fall der Niederlage geschlagen gibt, ohne Konsequenzen für sein physisches Heil befürchten zu müssen. Aber auch hier breche immer wieder der alte Untergrund hervor, wie die Autorin mit Verweis auf Donald Trump im Jahr 2021 belegt, als sich dieser nach seiner Wahlniederlage bekanntlich nicht geschlagen gab, sondern den Sturm auf das Kapitol mit Toten und Verletzten entfachte. Womit Flaßpöhler unsere Gegenwart unter die Lupe nimmt, für die sie eine fatale Entwicklung diagnostiziert. Inmitten einer Zeit, die vorgibt, in der Gesellschaft individualistische, kreative und flexible Tendenzen zu fördern, habe sich dennoch eine Macht des Allgemeinen gebildet, wo abweichende Positionen zum geltenden Konsens gerade bei den großen Themen unserer Zeit umgehend sanktioniert würden.
Sind Corona-Impfgegner unsolidarisch oder einfach nur selbstbestimmt? Ist es moralisch und politisch legitim, Waffenlieferungen an die Ukraine zu kritisieren? Migration zu begrenzen? Lassen sich die historischen Hintergründe des Terrorangriffs der Hamas in Israel beleuchten, ohne in sträfliche Relativierung abzugleiten? An solchen Fragen scheiden sich die Geister, spalten sich Familien, scheitern Freundschaften. Der Grund ist, man begreift schlicht nicht, wie der andere so denken kann, wie er denkt. Und man hält dieses andere Denken für derart falsch und fatal, dass es so nicht stehen bleiben kann. Ergo muss es, auch wenn es hart klingt, zu Fall gebracht werden.
Flaßpöhler konstatiert nachvollziehbar, dass sowohl im öffentlichen Raum als auch in den Medien, egal ob digital oder analog, die Möglichkeiten schrumpfen, Gegenpositionen zu formulieren, ohne dass sie umgehend für indiskutabel erklärt und damit schon vorab zu Fall gebracht werden. Streit könne gar nicht erst stattfinden, wenn keine Streiträume dafür aufgemacht werden. Wenn es überhaupt so etwas gibt wie ein Plädoyer in diesem Essay, dann ist es dies. Einem Streit müssen faire Bedingungen eingeräumt werden, damit er überhaupt eine konstruktive Seite entwickeln kann. Das sei heute aber nicht mehr selbstverständlich.
Einen Streit nach sportlichen Wettkampfregeln auszurichten, meint im Kern, dass alle Teilnehmer die gleichen Chancen auf Sieg besitzen. Umso erstaunlicher ist, dass diese Grundregeln eines fairen Kampfes, die doch recht leicht einzuhalten wären, in deutschen Talkshows auffällig oft missachtet werden. Man besetzt Streitrunden nicht selten so, dass eine Position allein dasteht und also bereits qua Setting als randständig markiert wird. Und der Moderator, der eigentlich für eine spannende Diskussion sorgen soll, indem er alle Positionen kritisch hinterfragt, herausfordert und miteinander ins Gespräch bringt, verbündet sich mit der Mehrheitsmeinung in seiner Runde, um den Einzelkämpfer zu demontieren.
Flaßpöhlers Nachdenken über den Streit in Geschichte und Gegenwart, in Philosophie und Praxis, in Zweierbeziehungen und großen Gemeinschaften ist ungemein vielschichtig und reich an Themen und Gedanken. Es zeichnet die Autorin aus, dass sie keine Patentlösungen für gute Streitführung oder gar Streitlösung anbieten kann und nur für eines wirbt, nämlich selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen an die Bindungskräfte des Streits zu glauben, die in ihm ebenso wohnen wie all das Trennende.
Selbst wenn das Gegenüber sagt, worüber redest du, ich verstehe dich nicht, ist Aufgeben keine Option. Wenn wir nur lange genug miteinander ringen, so die Hoffnung, werden wir in der Lage sein, weiterhin eine Welt zu teilen. Das Subjektiv-Affektive, die Triebfeder des Streits, muss eine allgemeine, anschlussfähige Form finden. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, dass es diese Form gibt, zerfällt die Welt.
Svenja Flaßpöhler hat ein forderndes Hörbuch verfasst. Ihre Gedanken sind anspruchsvoll, das hört man nicht einfach so weg. Aber es lässt sich gut hören, weil Flaßpöhler immer abwägend ist, ihre eigenen Positionen stets hinterfragt, bei aller Komplexität des Themas keine komplizierte Sprache benutzt, höchstens zitiert. Und nicht zuletzt ihr Stimmausdruck und die ruhige Art, wie sie ihre Gedanken präsentiert, ungemein sympathisch wirken.
Marti Maria Schwarz hat uns das Hörbuch Streit, ein Essay von Svenja Flaßpöhler, vorgestellt. Gelesen von der Autorin selbst. Man kann dieses Hörbuch als Download bekommen. Es sind knapp 3 Stunden Hörzeit. Der Preis knapp 12 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Ruf Music im Label Tacheles. Elisabeth Zöller ist eine Kinder- und Jugendbuchautorin. Ihr Roman Schwarzer Wolf Skin erregte großes Aufsehen. Er ist unter dem Pseudonym Marie Hagemann 1993 bei Thienemann erschienen. Für ihr Buch Anna Rent aus dem Jahr 2000 erhielt sie den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis und für Anton oder die Zeit des unwerten Lebens den Gustav Heinemann Friedenspreis. Elisabeth Zöllers Roman Das Monophon kam schon 2013 als Buch beim Hansa Verlag heraus Und nun hat der Verlag CC Live daraus ein Hörbuch gemacht, eine Lesung mit Laura Preis als Interpretin. Eigentlich ist so ein Werk für Jugendliche, wurde aber im September von der Jury, die Hörbücher für Erwachsene beurteilt, auf die HR2 Hörbuch-Bestenliste gesetzt. Wie kommt das eigentlich, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, es ist eine Parabel, also ein Gleichnis, eine kurze Erzählung, die uns etwas lehren soll. Ja, und das funktioniert eben bei Jugendlichen und bei Erwachsenen.
Das Monophon, also im Mittelpunkt steht offensichtlich ein Monophon. Was ist das denn genau?
Ja, das wird als Art Grammophon beschrieben. Und wir hören dann gleich mal auch in die Geschichte rein, die von einem Mädchen erzählt wird, nämlich Mathilda, 12 Jahre alt. Und die sitzt in dem Ort, wo sie wohnt, oft in einem Baum direkt am Marktplatz. Und dort oben im Baum, da denkt sie so nach und beobachtet gern alles. Und eines Tages sieht sie, wie Männer mitten auf dem Platz ein großes Gerät aufstellen. Und nicht nur Mathilda fragt sich, was das wohl ist.
Auf jeden Fall ist das, was dort vor dem Rathaus aufgestellt wird, ein Riesending mit einem großen goldfarbenen Trichter, der fast aussieht wie eine Riesenblume. Und unter diesem großen glänzenden Trichter, der sich zum Marktplatz hin öffnet, befindet sich ein viereckiger Kasten mit einer Kurbel. Die Männer, die das Ding auf den Marktplatz geschoben haben, nicken sich zu und einer bewegt vorsichtig die große Kurbel. Aus dem Trichter kommt ein Ton, eine Melodie. Sie breitet sich aus über dem Marktplatz und bricht wieder ab. Die Männer stellen sich wie von selbst um das Ding herum, als wollten sie es beschützen. Der Bürgermeister räuspert sich.
Liebe Mitbürger,
so beginnt er immer, wenn er etwas Wichtiges zu sagen hat.
Dies ist ein Monophon. Wir wollen es willkommen heißen. Es spricht für uns alle und es spricht mit einer Stimme. Deswegen hat es diesen Namen und ich glaube, wir können uns auf etwas sehr Schönes freuen.
Viele klatschen und gaffen.
Ja, und wie gesagt, hier hörten wir Laura Preis als Mathilda.
Ja, die hat eine interessante, etwas raue Stimme und sie spricht ja hier eine 12-Jährige. Ich habe mich gerade gefragt, passt das?
Ja, ich finde, sie klingt schon ein bisschen älter als diese 12-Jährige Mathilda. Was aber passt, finde ich, man hört so ein bisschen was Kratzbürstiges raus. Man spürt auch so eine gewisse Wachheit und das passt alles zu diesem Mädchen Mathilda. Die Erwachsenen, hier hörten wir den Bürgermeister, überbetont sie etwas, macht ihn dadurch auch ein bisschen lächerlich. Das passt aber zur Sicht von Mathilda auf den Mann, den man sich gleich so mit so einem dicken Bauch vorstellt.
Wie geht es jetzt weiter in der Parabel?
Ja, dieses Monophon spielt erstmal auf dem Marktplatz so verführerische Melodien, die die Menschen regelrecht gefangen nehmen. Und die beginnen sich dann auch zur Musik zu bewegen. Auch Mathilda und ihre Freunde machen mit, nehmen sich so an den Händen und tanzen.
Das klingt jetzt erstmal sehr positiv, man ahnt aber schon, das bleibt nicht dabei.
Genau, es ist eben auch kein normales Grammophon, sondern ein Monophon. Und das bedeutet, wie wir hörten, dass es nur mit einer Stimme spricht, sprechen soll. Ja, und bald wird es dann auch so beschützt von einer Gruppe von Männern in schwarzen Hemden. Das erinnert natürlich sofort an die braunen Hemden der Nationalsozialisten. Und es bleibt nicht bei der Musik. Es werden auch nach und nach in dem Ort merkwürdige Regeln aufgestellt.
Was sind das für Regeln?
Ja, erst sollen sich alle mit Sommersprossen auf dem Markt zusammenfinden, dann alle Rothaarigen, dann alle mit Brille, dann die Stotterer. Und zuerst wird das sogar als Auszeichnung verstanden, aber diese Gruppen werden dann alle weggeführt und niemand weiß wohin und niemand von denen kehrt zurück.
Das klingt so ein bisschen nach dem Rattenfänger von Hameln.
Ja, und natürlich erinnert es auch an den Nationalsozialismus, der ja auch stark auf Gruppenzugehörigkeit setzte, also wir gegen die anderen, die ausgegrenzt wurden. Und es werden jetzt auch Aufgaben verteilt und dadurch bekommen Einzelne Macht und Ansehen. Also Milas, Mathildas beste Freundin beispielsweise, die wird Gruppenführerin der Jugendlichen und fühlt sich dadurch sehr wichtig. Sie kann die anderen ja jetzt so anleiten, ihnen was befehlen. Und Mathilda findet das alle lange Zeit auch spannend. Sie genießt auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Der Umschwung kommt aber, als Theo und Mila, die beiden Gruppenführer, eine Schießstunde einführen, bei der die Kinder mit Luftgewehren auf Zielscheiben schießen sollen. Zielscheiben, auf denen aber Menschenköpfe abgebildet sind. Und das seien die Feinde, erklären jetzt Mila und Theo.
Ich habe aber keinen Feind, sage ich und merke, wie langsam Wut in mir aufsteigt.
Einen Feind hat jeder, sagt Theo.
Woher hat er denn diesen doofen Spruch? Wenn man keinen Feind hat, muss man sich einen suchen. Zusammen für uns, ruft Mila. Sie plustert sich auf. Und gegen den Feind kämpfen wir gemeinsam. Das macht uns stark. Feind. Feind suchen. Kämpfen. Das macht uns stark. Die Worte schwirren durch meinen Kopf. Und meine Wut wächst. Nein, sie rumort. Einen solchen Blödsinn habe ich selten gehört. Ist das alles hier wirklich wahr? Ich habe keinen Feind und ich will auch keinen, höre ich mich da plötzlich laut sagen. Nein, ich zische diese Worte mit spitzem Mund allen entgegen. Ich wiederhole den Satz noch lauter und sehr deutlich. Und dann bewege ich mich wie im Traum. Ich nehme ganz langsam meine Tasche, die ich schon auf den Boden geworfen hatte. Ziehe ganz langsam meine Jacke wieder an, die schon über der Stuhllehne lag. Drehe mich ganz langsam weg von meiner Gruppe und gehe sehr langsam und ganz allein auf die Tür zu. Ich warte. Niemand sagt ein Wort. Stumme, ausdruckslose Gesichter starren mich an. Ich öffne die Tür, drehe mich um und rufe laut zurück in den Raum. Schießt ohne mich! Ich schlage die Tür hinter mir zu, dass es knallt, und fange an zu rennen.
Ja, aufgeschafft. Ja, und es wird auch immer schlimmer. Also die, die nicht mitmachen wollen oder können, die werden jetzt bedroht und sogar geschlagen. Mathilda wird zumindest ausgegrenzt und bei ihr ruft das aber umso stärker Widerstand hervor. Und sie beschließt, Selbstdenkerin und Selbstbestimmerin zu bleiben.
Selbstdenkerin, Selbstbestimmerin, das sind schöne Begriffe, die man sich merken sollte.
Genau, zum Glück kommt Mathildas bester Freund dann auch bald zur Besinnung und gemeinsam wird ihnen klar, sie müssen jetzt etwas unternehmen und das Monophon muss weg. Und daran arbeiten sie dann, schauen immer mehr Gleichgesinnte um sich. Ja, und letztendlich schaffen sie dann den Umschwung und holen die anderen aus der Art Massenpsychose heraus. Am Ende sind dann alle so wie verkatert und verstehen gar nicht mehr so recht, wie sie diesem Wahn verfallen konnten.
Also wendet sich dann doch noch zum Guten. Aber was ist jetzt mit denen, die aus der Gemeinschaft abgeholt wurden? Also mit den Stotterern oder den Brillenträgern oder den Sommersprossigen?
Ja, die bleiben weg und man weiß gar nicht, was mit ihnen geschah. Es lässt sich eben nicht alles ungeschehen machen. Es ist insgesamt eine Parabel, die zeigt, wie aus so einer Mischung aus verführerischen Dingen, also wie Musik, Gemeinschaftsgeist, totalitäre und faschistische Strukturen entstehen können und wie schwer es ist, sich dann dagegen zu wehren.
Klingt auch schon ein bisschen unheimlich, finde ich. Ja. Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Das Monophon, so heißt dieses Hörbuch von Elisabeth Zöller, gelesen von Laura Preis. 3 CDs sind es, 3 Stunden, 17 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Empfohlen für Kinder ab 9 Jahren, aber eben auch für Erwachsene. Erschienen ist das Hörbuch bei CC Live. Und das Hörbuch kam auf den 5. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom September. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.